So, da haben wir es wieder mal geschafft.
Da sind wir wieder. Das Flugwesen, es entwickelt sich.
Das entwickelt sich. Und wie immer, es ist jedes Mal was anders, Stefan.
Es ist, ja, es ist heute wieder nicht die Kuh im Propeller, sondern wir sind tatsächlich heute audiotechnisch oder eigentlich lokaltechnisch sind wir
direkt verbunden.
Ja.
Also wir sitzen in einem Raum, das erste Mal, glaube ich.
Nee, das stimmt.
Der allererste.
In Marrakesch saßen wir auch zusammen im Raum.
Ja, genau. Und jetzt wieder nach dem Jahr.
Stimmt, das ist ziemlich genau ein Jahr her.
Quasi Jahrestag.
Und weißt du, warum du letztes Jahr in Marrakesch warst? Warum ich überhaupt an meinen freien Tagen dort war? Ich gebe den Tipp, ich hatte nur 3 Tage frei. Und weißt du, wann ich immer nur 3 Tage frei habe?
Nee.
Wenn ich meinen Sim habe.
Ja, echt, ja?
Ja, da habe ich immer nur 3 Tage frei. Da kamen wir immer einen 6. Arbeitstag.
Okay. Und
deswegen war ich überhaupt an meinem Wochenende in Marrakesch.
Da habe ich dich besucht. Das war ziemlich geil da.
Ja.
Überhaupt, Marrakesch war also für mich das beste Erlebnis im letzten Jahr, würde ich mal so sagen.
War es das? Oder gab es dann nie vielleicht was gegen Ende des letzten Jahres, was wir auch schon ein paar Mal hier angeteasert haben, vielleicht da auch rankam?
Naja, jetzt wo du von Sim redest, Ende des Jahres war ich ja selber im Sim.
Ja.
Und du hattest auch Sim, ne?
Ja, aber du warst im Sim.
Ich war auch im Sim. Und da wollten wir ja, haben wir ja ein paar Mal schon versprochen, dass wir drüber reden, über mein Sim-Erlebnis. Und heute können wir über beide Sim-Erlebnisse quasi reden. Aber zuvor begrüßen wir mal unsere Leute.
Eben. Wir waren jetzt schon lange hier nicht mehr am Start. Wir sind hier, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind hier in der Oberpfalz, aber eigentlich sind wir hier bei Meisterwarnung.
Cockpit-Chroniken.
Ah, oh, perfekt.
Hallo erstmal an alle und schön, dass ihr heute wieder da seid.
Ja.
Und dabei seid. Und heute soll es um den Sim gehen, um verschiedene Sim-Erfahrungen quasi für mich als Fußgänger und für Stefan als Kapitän.
Ja, und willkommen beim wahrscheinlich unregelmäßigsten Podcast Deutschlands.
Ja, aber macht es was?
Nö.
Ja. Nö.
Qualität statt Quantität.
Genau, so eben, sagt man.
Obwohl bei uns beides, glaube ich, fehlt. Ich weiß nicht, warum hier gerade Manfred Krug mit die Kuh im Propeller bei mir aufsteht. Achso, weil ich was gesagt habe, mit dem das Flugwesen entwickelt sich. Und ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt politisch korrekt ist, ob man das noch sagen darf.
Doch, die Kuh im Propeller ist, glaube ich, immer noch aktuell. Ritsch, ratsch, weg war sie.
Oh Gott. Also, ich esse ja keine Kuh.
Ja, ich schon.
Ja.
Also, ich mache auch Wurst selber und Schinken. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber es ist nicht schlimm.
Nee, gar nicht schlimm.
Also, es ist okay.
Wie war es denn bei dir? Du brauchst ja deinen Sim-Check, machst du jedes halbe Jahr?
Alle 6 Monate, also im Prinzip alle 6 Monate, ja. Es gibt da 2 verschiedene Checks. Es gibt einen LPC, einen OPC, einen Operator Proficiency Check, ist der OPC, wo du quasi geprüft wirst, ob du den Anforderungen noch gerecht wirst, ein Flugzeug sicher im normalen Betrieb führen zu können und auch im nicht normalen Betrieb. Nach den Vorgaben der Airline. Da wird auch deine Lizenz nicht verlängert, aber du kannst natürlich trotzdem fehlen. Und es gibt einen LPC, einen License Proficiency Check, der quasi auch deine Lizenz unterschreibt. Ich muss mir übrigens die Quasis abgewöhnen oder du schneidest sie raus. Und dieser License Proficiency Check, der wird auch an die Luftfahrtbehörde, die lokale, übermittelt. Und wenn du da fehlst, geht es auch ans LBA bei mir.
Und dann bist du erstmal kurz gesperrt, oder?
Nö, es gibt einen Partial Pass, einen Pass und einen Fail. Also ein Partial Pass ist ein Restricted Pass mit 5 Items oder less. Da darfst du weiterfliegen, musst aber dann nochmal Retraining bekommen und musst dann nur diese Items wiederholen. Bei einem Fail musst du alles wiederholen. Und bei einem Pass, dann hast du halt einfach bestanden und dann ist dieser Check 6 Monate gültig. Und dieser Check kann aber auch bis zu 90 Tage vorher, glaube ich, oder waren es 45, 90 Tage vorher, kann dieser Check abgenommen werden. Das heißt, spätestens nach 6 Monaten, aber frühestens theoretisch auch nach 3 Monaten, wenn es gerade der Airline reinpasst.
Ach, okay.
Naja, dann musst du halt da schon eher ran.
Und wie ist das? Du kommst unvorbereitet da unten rein, meldest dich an, wirst da hochbegleitet, gibt es ein Briefing, geht's los, oder?
Nein, bei uns ist das alles sehr mit so vielen Flügen und Flugzeugen und Piloten und Pilotinnen, da gehst du nicht unvorbereitet hin. Da hast du eine Sim-Schedule und die wird eine Woche vorher veröffentlicht. Dann musst du bei einem LPC 1,5 Stunden vorher da sein, da wird gebrieft. Dann wird jedes Mal die Pass-Fail-Kriterien durchgegangen. Das ist wie ein License-Skill-Test, ein sogenannter LST. wird alles durchgegangen, was du abfliegen darfst, plus minus 5 Grad Bank, je nach Normal oder bei Single Engine mehr, plus 50 Fuß, minus 0 Fuß bei Decision Altitudes.
Also quasi, was du als Maximum als Fehler haben darfst, bevor es zählt.
So. Und das Problem ist, dass nicht, also ist nicht das Problem, sondern es ist nicht so, dass der Instructor bzw. Examiner, das ist ein TAE, ein Type Rating Examiner, dass der das entscheidet, sondern der Simulator zeichnet es ja auf.
Ja.
Ja, der zeichnet es auf und du siehst genau, ob du Single Engine natürlich in der Envelope drin warst, ob du bei einem Rejected Takeoff über der Bahn hinaus warst, ob du Tails Wing Strikes hattest oder was auch sonst.
Und du weißt aber quasi vorher, was drankommt.
Nein. Nee. Nein. Du hast Student Notes, wo drin steht, auf welche Themen bearbeitet werden. Die RSTs, die Recurrency Simulator Trainings, sind im 3-Jahres-Zyklus aufgebaut, dass einmal alle 3 Jahre eine EASA-Vorgabe oder auch FAA alle Themen durchgenommen werden und dann weißt du, was für Themengebiete drankommen. Und du weißt natürlich, was die EASA sehen will für einen License Proficiency Check. Das heißt, es ist Single Engine Go Around, Single Engine Takeoff bei V1. Es sind RNP Approaches für die Performance Based Navigation. Es sind ein Right Hand Seat Check für einen Captain. Es sind Circling Approaches jetzt, weil die CAA noch mit dazukommt. Es sind auch Vertical Speed Approaches, die du fliegen musst. Und das ist so der Standard-Check aus dem Engine-Failure natürlich, ist da immer mit dabei beim License-Proficiency-Check. Aber du weißt nie genau, was in welcher Reihenfolge drankommt. Evacuation ist immer ein Check-Item auch, ja. Aber das ist jetzt quasi der offizielle Teil, den du da durchradderst. Und es gibt in jedem Sim was zu lernen. Also es ist kein Sim, wo du sagst, ja, das lief jetzt perfekt.
Und gibt's dann neue? Also sag mal, kommen irgendwie neue Procedures raus oder die haben irgendwas geändert. Das hast du aber vorher schon intus oder kriegst du teilweise dann in dem Sim gesagt, naja, das gibt jetzt was Neues?
Also die neuen Procedures der Airline bist du natürlich selber dafür verantwortlich, die umzusetzen. Und wenn vor 10 Jahren ein Circling Approach noch ohne Flight Director Pi mal Daumen mit der Zigarette aus dem Fenster rausgeflogen wurde, um den Wind zu bestimmen, dann ist das vielleicht was du nach 10 Jahren jetzt wissen sollst, dass du das jetzt vielleicht nicht mehr so machst.
Okay, also man geht davon aus, dass du quasi komplett alles weißt.
Ja, es ist kein Training. Ein License Proficiency Check, wenn du das fragen willst, ist kein Training. Für Training ist in so einem Check keine Zeit.
Ja.
Du kannst natürlich einen Fehler machen, du kannst auch was fehlen und der Examiner hat auch die Möglichkeit, ein Item, wenn die Zeit es zulässt und deine Performance entsprechend gut war, dieses Item zu wiederholen. Das kann durchaus mal vorkommen.
Und sind diese Szenarien, die dann da quasi abgespeichert sind, sind die fertig oder denken, wird es sich vorher ausgedacht?
Bei uns gibt es genaue Vorgaben, die dann die Examiner anhand der Trainings-Guidelines, die für sie, die habe ich nicht, weil ich kein Examiner, Instructor oder auch SFI jemals war, die werden denen gegeben und an denen müssen sie sich halten. Aber die Examiner müssen natürlich darauf flexibel reagieren, weil ja jede Flight-Crew anders miteinander umgeht und die zeitlichen Abläufe anders sind. Und da kommt dann natürlich die Variabilität mit rein.
Spannend. Bei meinem Erlebnis, das war ja mehr so das Hobby-Ding, wo wir uns in Berlin getroffen haben, zu 10.
Da müssen wir wahrscheinlich genau nochmal an der Stelle einhaken, was du da genau gemacht hast, weil wir sind jetzt schon so lange, haben wir drüber geredet, wir haben gesagt, vielleicht veröffentlichen wir da im Dezember noch.
Ja, das haben wir Februar. Wir ja, na, das, der Plan war, also unsere Community, dass wir uns irgendwie in Berlin treffen. Am Ende waren wir 10 Leute beim Simulatorzentrum und uns ein paar Simulatoren bestellen, mieten und dort einfach mal eine Runde fliegen. Das war so die Grundidee. Am Ende hat das auch geklappt. Waren wir, ich glaube, 3 Simulatoren hatten wir zu 9, da sind immer 3 Leute drin. Nachts fliegen, also ab 22 Uhr kann man für denselben Preis 2 Stunden da in dem Sim sitzen. Und hat halt jeder 40 Minuten quasi, haben wir durchgewechselt, vorher ausgemacht, wie wir sitzen. Haben vorher an unserem Home-Simulator-Cockpit das Crewfliegen ein bisschen geübt. Und dass der rechts sitzt, halt dann nicht plötzlich gar nichts zu tun hat, sondern auch weiß, was er machen soll.
Wieso sagst du, der rechts ist gar nichts zu tun? Also kein Pilot der Welt hat rechts nichts zu tun.
Im Simulator schon.
Du meinst der Pilot Monitoring. Also aber gab es bei euch nicht auch Leute, die von rechts fliegen wollten? Und da ihre Pilot-Flying-Position hatten?
Wenig von den neuen, aber der eine war halt Benny. Der fiel auch, also der zu Hause an dem Simulator fliegt ja auch rechts.
Ja, ist ja auch
das
okay.
Das stimmt, ja.
Und
na, ich mache es nicht. Jetzt links, natürlich.
ganz wichtig, die Unterscheidung. Ich meine, die uns hier kennen und zuhören, die wissen das wahrscheinlich, aber Pilot Flying, Pilot Monitoring, früher hieß es noch, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 7, 8 Jahre, da hieß es noch nicht mal Pilot Monitoring, da hieß es Pilot Non-Flying.
Ja.
Und das haben sie dann umgeändert, wie NOTAM jetzt nicht mehr NOTAM heißt, sondern weil NOTAM Notice to Airmen früher hieß, ist aber in Europa noch nicht, ich glaube im FAA-Bereich ist es schon umgeändert worden, heißt es Notice to Air Crew, um es halt gender neutral einfach rüberzubringen. Und bei dem Pilot Monitoring, Pilot Non-Flying-Ding, war halt einfach, er fliegt ja trotzdem. Also erstens sitzt er mit dir im Flieger und zweitens macht er ja wichtige Sachen. Und Pilot Monitoring ist egal von der Position, ob rechts oder links, es sei denn, du hast ein oder zwei ganz spezielle Szenarien, die du natürlich im Sim, wie ich das so mitbekommen habe, ja auch testen wolltest.
Ich habe mir vorher ausgedacht, was man so machen könnte. Habe so eine Liste gehabt, wo ich dann immer mal ein bisschen was umgeändert habe, weil man ja nur 40 Minuten Zeit hatten, jeder. Und da muss man sich schon überlegen, was man schafft. Also eine Platzrunde sind irgendwie 7 bis 10 Minuten, Pi mal Daumen. Da bleiben nicht so viel über. Und meine Idee war, einen Startabbruch zu machen und einen Circling-Abrutsch.
Wie kommst denn du als Sim-Pilot gerade auf zwei so unheimlich schwierige und anspruchsvolle Szenarien?
Ich habe mich mit mehreren Piloten unterhalten, wie das denn in so einem realen Sim ist. Und wollte selber für mich diese Mechanik spüren. Mhm. Also wenn du gerade ausfliegst, macht der ja nichts. Mhm. Der wackelt ja nur, wenn du beschleunigst oder nicht. Also wie sagt man, negative Beschleunigung. Und da gab es einmal Windshear after Takeoff. Das fiel mir ein bisschen zu kompliziert.
Ja.
Fürs erste Mal. Aber Startabbruch bis zum Setzen der Parkbremse, finde ich, war irgendwie machbar. Also das ganze Procedure dahinter haben wir weggelassen.
Okay, also du wolltest sehen, wie der Simulator sich bewegen kann, weil du hast es gerade mit der Beschleunigung gesagt. Also, weil der Simulator, so gut er auch ist, der hat ja irgendwo Einschränkungen, du wirst das wahrscheinlich schaffen, aus den Angeln reißen können. Und deswegen hast du gesagt, okay, du willst halt dieses Rejected Takeoff, diesen Startabbruchmanöver, möchtest du durchführen, gucken, ob du den Flieger auf der Bahn halten kannst mit allen äußeren Einflüssen.
Genau. Also ich habe 2 gemacht am Ende. Der erste noch bei, ich weiß nicht, 500 Meter Sicht ungefähr. Mhm. Kein Seitenwind. Und der war so schnell vorbei, dass wir dann noch einen gemacht haben. Die Sicht so weit runtergedreht, bis es nicht mehr ging. Ich glaube, 3 Lampen haben wir noch gesehen vor uns.
Also okay, das heißt, es war also unterhalb der AVR, wie du eigentlich
unterhalb, ja,
starten könntest.
Ja,
weißt du, wie die Requirements sind für ein Low Visibility?
Ich glaube, 120 Meter Sicht.
Ja,
brauchst du.
Ja, fast. Lowest Takeoff sind 125 Meter. Du brauchst Centerline Markings, Runway End Lights, Runway Edge Lights, die weniger als 60 Meter Abstand haben, und Runway Centerline Lights, die 15 Meter oder weniger haben. Und das ist ein 90 Meter Visual Segment. Bedeutet, 6 Centerline Lights musst du sehen können, weil eine ist ja unterm Flieger.
Also wenn ich glaube, 6 siehst, hast du die 125. Das war es auch zuerst. Und wir hatten so einen jungen Instruktor, sagte dann, Moment, ich guck mal, ob er hier noch mehr runtergehen kann. Hat da irgendwo drauf rumgedrückt hinter mir. Ja, es geht weniger. Und dann haben wir das probiert.
Und wir müssen ja auch ganz klar hier sagen, dass wir hier bei dem Simulator Center, wo wir waren, ihr habt das alles selber bezahlt, den vollen Preis.
Ja.
Aber wir haben noch was Kleines rausgehandelt. Und deswegen werden wir auch das Simulator Center natürlich auch nennen, weil sie uns natürlich mit einer Sache unterstützt haben, obwohl ihr den vollen Preis gezahlt habt. Und zwar ist das die absolut zu empfehlende Firma
ProFlight
in Berlin.
Die direkt in Schönefeld.
Von der Lufthansa Aviation Training die Simulatoren, ich glaube, mieten. Du fliegst in einem echten Lufthansa Full Flight Sim und wirst da begrüßt, kriegst einen Ausweis, einen Tagesausweis, und gehst dann mit deinem Instructor in den Sim.
Also vorher Briefing, also eigentlich wie im Prinzip wie in echt. Also der hat uns gefragt, also ich gehe mal davon aus, dass das so funktioniert, gibt es so kleine Räume, da wird sich vorher unterhalten.
Mit
also
einem Loch in der Wand oder?
Genau. Und also hat uns halt gefragt, ob wir uns auskennen. Haben wir gesagt, ja, wissen wir schon, können also den Anfang überspringen. Wir erzählen ihm nur, was wir gerne machen möchten. Und dann ging es auch irgendwie schon los. Dann Da kamen gerade drei Leute aus dem Sim raus, drei Schweizer, die uns dann viel Erfolg gewünscht haben, weil es wahrscheinlich so aussah, als hätten wir einen Check.
Ach, diese Schweizer waren von der Airline dann?
Die waren von der Airline.
Und die haben euch viel Erfolg gewünscht? Ist das cool, oder?
Das fand ich total lustig, weil das so, hast du so das Gefühl, das ist cool. Also einfach ein cooler Laden auch. Die Leute da drin. Wir hatten zwei Boeing-Simulatoren, NG, und einen Airbus. Mhm. A320. Und das ist schon cool. Macht schon echt Spaß.
Und würdest du sagen, dass es sich gelohnt hat?
Ja. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Also dieses Jahr gibt es vielleicht eine zweite Auflage davon, wenn alles gut geht, dass wir uns da nochmal treffen. Also erstmal hat sich die Community mal gesehen. Viele kannten wir ja auch gar nicht. Ich wollte schon seit Jahren, also seitdem ich eigentlich meinen PBL habe, wollte ich in so einen Simulator. Mhm. Und eigentlich auch schon immer Boeing, wenn ich ehrlich bin.
Und was ist der Unterschied, wenn du nur einen nennen dürftest, zwischen wenn du jetzt abends am PC sitzt und in so einem Simulator sitzt?
Die Bewegung.
Und was für einen Einfluss hat das auf dich?
Ich habe ein Bild noch im Kopf, und zwar die dritte Kurve quasi von der Platzrunde.
Also das Eindrehen in den Queranflug.
Das Eindrehen in den Queranflug. Wo ich das Gefühl hatte, ich sitze wie in der Cessna. Mhm. Also haargenau, du hast eingedreht, das hat so ein bisschen gewackelt.
Und hast du das Scanning von deinen Instrumenten, von der Geschwindigkeit und Höhe, hat das dir Probleme gemacht? Oder hast du das genauso hinbekommen?
Genauso.
Und würdest du sagen, dass du das genauso gut hinbekommen hast, weil du auch mal ein echtes Flugzeug geflogen bist?
Ich glaube ja. Ich habe ganz viel rausgeguckt. Also viel mehr rausgeguckt natürlich als bei mir zu Hause an meinem Bildschirm, weil du halt nach links weggucken kannst. Und also vom Fliegen her fand ich dieser, was du manchmal sagst oder auch andere mit der großen Cessna, das trifft total zu.
Bei der Boeing.
Weil die so, einfach fliegt, wollte ich unbedingt vermeiden. Aber so fliegt wie ein Flugzeug, wie man sich vorstellt, wenn man eine PBL fliegt, wie ein Flugzeug fliegt. Wenn man PBL hat, also irgendwie so ein 2-Tonnen-Flieger, fliegt sich jetzt nicht so viel anders. Mhm. Also klar, du hast eine andere Geschwindigkeit, du hast ein anderes Gewicht.
Ja, eben, die zeitlichen Abläufe, findest du nicht, dass die schneller vergehen, wenn du so eine Platzrunde übst?
Okay. Weil eine Platzrunde immer gleich lang ist. Selbst beim Düsenjäger.
Genau.
Also klar hast du irgendwie mit 1C-Fahrwerk, also hast du aber in einer Piper 28R mit 1C-Fahrwerk Verstellpropeller, hast du wahrscheinlich sogar noch mehr zu tun, damit der Turbo nicht überlastet wird, weißt du?
Und ja, das stimmt, ja. Aber wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich habe ganz viel Starterbrüche geübt und also immer auf eine Bahn gestellt, in eine Richtung Starterbruch, Flieger rumgedreht, andere Richtung Starterbruch.
Die Bremsen haben sich gefreut.
Ja, ne, im Simulator, zu Hause am Simulator ist das wurscht.
Würdest du sagen, dass wenn man zu so einem Simulator zu ProFlight nach Berlin geht, man sich auch so vorbereiten muss? Oder würdest du jetzt Oma Hilde auch in so einem Simulator setzen können? Oder dein Neffen, der 14 Jahre alt ist und sagt, er will mal Flugzeug fliegen, würde der das auch schaffen dort?
Der würde das auch schaffen. Mit einem anderen Anspruch und mit einem anderen Endergebnis, glaube ich. Also das liegt ja immer daran, was du davon erwartest. Mir war es halt wichtig, das so real wie möglich zu machen, diese Procedures umzusetzen, die wir bei uns in der Community halt seit Jahren lernen. Was mit Benny auch super gut ging und überhaupt wir drei haben da gut und Richard sehr gut zusammengespielt. Also.
Und die Vorbereitung, das Briefing, war das auf euch zugeschnitten?
Nee, würde ich nicht sagen. Also er hat angefangen zu fragen, ob wir schon mal im Flieger gesessen haben und dem Flieger erklärt, wie das Fahrwerk rauszufahren ist, wo der Hebel sitzt. Und da haben wir dann gesagt, nee, wissen wir schon. Geht. Wir springen mal lieber.
Ja.
Das wissen wir lieber eher in Sim.
Okay, das heißt, der Instructor und das Briefing und das gesamte Event an sich war so auf euch zugeschnitten, dass ihr sagt, egal ob du jetzt Fußgänger bist, einfach mal einen Flieger fliegen willst. Wenn ich jetzt meine Mutter da hinsetzen würde, würde die wahrscheinlich, so habe ich das verstanden, genauso viel Spaß haben wie ihr.
Garantiert ja, aber da würde bestimmt der Instructor daneben sitzen oder so einer wie von uns vielleicht, weiß ich nicht, aber dann sagen, jetzt mal ziehen oder...
Jetzt habe ich direkt Bock, meine Mutter in so einen Simulator zu nehmen.
Ich glaube, sie würde 100 pro denselben Spaß haben, weil dem, wo ich Pilot Monitoring war, dem neben mir auch geholfen.
Ja, das ist
kurz. Und habe kurz mal, weil ich gesehen habe, das geht jetzt ein bisschen schief mit dem Abfangen, Da habe ich einfach kurz die Hand an Jog gehalten und einmal kurz gestoppt. So wie das früher mein Fluglehrer gemacht hat. Der hat einfach kurz die Hand, so dass der gerade zieht, kurzen Widerstand spürt. Mhm. Und dann lässt er automatisch nach. Das ist, weiß nicht warum, das ist so ein psychologisches Ding. Und hat funktioniert. War ich irgendwie so ein bisschen stolz. Mhm. Und wir haben uns danach auch drüber unterhalten. Da habe ich gesagt, ich wollte dir nicht zu nahe treten, um Gottes Willen. Ich habe nur gesehen, du hast gerade zu ruckartig da dran gezerrt. Mhm. Oder ich weiß nicht, habe ich anders ausgedrückt. Mhm. Und dachte, bevor es jetzt hier knallt, kurz, weil man natürlich, wenn man daneben sitzt, neben dem, der gerade fliegt und hochkonzentriert ist, ist man zwar auch hochkonzentriert, aber man hat trotzdem mehr Synapsen übrig für den Rest, glaube ich.
Und wir haben darüber geredet, dass das Briefing individuell ist. Wir haben darüber geredet, dass das Event individuell ist, auf deine Fähigkeiten, Vorkenntnisse oder nicht vorhandene Vorkenntnisse angepasst.
Das ist sehr auf uns eingegangen. Also ich fand das, also ich weiß nicht, ob die anderen vielleicht einen anderen Eindruck hatten, kann sein. Mhm. Aber ich fand das super, wir konnten mit ihm alles reden. Er hat uns gefragt, was wir machen wollen, ob wir Ideen haben oder ob er was sagen soll. Nun hatte ich meine lange Liste, wo ich eher rausstreichen musste, was ich machen will.
Ja. Wir müssen über Kosten auch noch reden. Denn jetzt haben wir so viele positive Sachen gesagt, das müssen wir natürlich auch sagen.
Es ist jetzt kein
billiges Problem. Wir müssen es ganz harte Fakten und Zahlen. Ich möchte wissen, wir haben das schon mal im Dezember in dem Podcast, aber ich habe es nicht mehr im Blick. Hm. 40 Minuten jeder, Pilot Monitoring, 40 Minuten Pilot Flying. Also 80 Minuten Sim-Zeit haben wie viel gekostet?
Hat jeder 333 Euro bezahlt. Also insgesamt waren wir bei rund 1000 Euro für 2 Stunden für den Simulator.
Okay. Und
also das heißt, jeder. Was der Preis von einer besser ausgestatteten Cessna ist. Ne?
Nein.
Heutzutage.
Gottes Willen, nein.
Doch, mit Fluglehrer. Ich habe es heute erst wieder gehört. Na klar. Bist du bald bei, nicht ganz, aber knapp bei 500 Euro mittlerweile.
Krass, okay.
Bei 400.
Nein, also das heißt 333 Euro für 80 Minuten im Cockpit sitzen, auf einen von den beiden Sitzen. Durftet ihr wart ja zu dritt im Simulator, durftet ihr dann drin bleiben, während die zwei anderen geflogen sind?
Ja.
Aha, also sind wir bei 120 Minuten Cockpitzeit.
Ja, obwohl du hinter dem Instruktor sitzt und dadurch natürlich also die Unterhaltung nicht mehr mitkriegst, weil wir hatten alle keine Kopfhörer auf, um das nicht zu kompliziert zu machen. Also wenn du halt noch über den Kopfhörer irgendwelche anderen Leute hörst, haben wir so gedacht, nee, wir machen ohne. Das war ja nur das erste Mal. Beim nächsten Mal würde man vielleicht so mit ATC ein bisschen was überlegen. Mhm. Also dass man quasi sich ein bisschen steigert mit den Anforderungen. Also ich mag das, wenn ich so kurz vor der Überforderung bin. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also dass das noch positiv ist. Aber dass man schon das Gefühl hat, man ist jetzt ja nicht komplett unterfordert und was mache ich hier eigentlich?
Ja,
warum gebe ich hier so viel Geld aus?
Ja, okay.
Und ich will halt irgendwie so viel wie möglich mitnehmen und Startabbruch, das und zusammen mit Benny da im Cockpit zu sitzen, nebeneinander und einen Circling Approach zu fliegen und das halt zusammen zu machen, weißt du? Weil Pilot Flying und Pilot Monitoring wissen, was sie machen müssen. Mhm. Das geht bestimmt auch, wenn der rechts nicht weiß, was er machen muss, weil du kannst ihm mehr Anweisungen geben. Aber es ist, glaube ich, ein anderes Ding, wenn der von vornherein weiß, was jetzt passiert, also vor dem Flugzeug ist.
Gab es Spannung?
Spannmenschlich?
Ja. Hat es gemenschelt?
Nee.
Null?
Null.
Richtig gut.
Weil also ich habe zuerst gedacht, dass man so, das ist vielleicht, vielleicht wäre der andere besser oder der und weißt du, von den neuen. Aber am Ende, glaube ich, hat sich jeder so drauf gefreut, dass das egal, also am Ende egal ist. Die Gedanken hätte ich mir gar nicht machen brauchen.
Und das ist eigentlich genau das, wie es auch in echt sein sollte. Egal, mit wem ich jetzt da sitze, du weißt, er kann es, er hat es ja schon mal bewiesen. Und es geht nicht um besser oder nicht. Worum es mir im Sim geht, ist, jeder macht irgendwo an der Stelle Fehler und catcht man die als Team.
Ja.
Als Team zusammen. Was weiß ich, in unerwarteter Go-Round und du vergisst das Fahrwerk einzufahren. Hey, wie wär's mal mit Gear ab? Ah ja, stimmt, gerade war gerade busy, ne?
Na, ich habe es natürlich ein bisschen übertrieben. Ich habe ihm gesagt, also wir machen eine Seitenwindlandung bei, ich glaube, 37 Knoten Seitenwind.
Damit das Flugzeug da ist gar nicht dafür zugelassen, aber ja.
Hat er aber mitgemacht, der Instruktor, und sagte, viel Spaß. Der fand das, glaube ich, lustig. Mhm. Das war ein cooler Typ, fand ich so.
Okay.
Dass der auch mitgemacht hat.
Und aber er hat es nicht ins Lächerliche gezogen.
Nee. Wir haben das auch nach Procedures, so wie wir sie wissen, gemacht.
Ja.
Und ich war durch den Seitenwind und zu wenig Vorhaltewinkel, zu weit rechts von der Bahn, also auf der rechten Seite der Mittellinie. Und habe, glaube ich, schon im Nachhinein weiß ich es nicht mehr hundertprozentig, habe, glaube ich, die Räder am Boden gehabt, die Speedbrakes sind ausgefahren und ich wollte Go-Around machen. So, und was Und da hat Benny die Hand draufgehalten und sagt, nee. Speedbreaks sind draußen. Fand ich cool.
Nicht die Speedbreaks sind draußen.
Nee, ich weiß nicht, was er gesagt hat.
Ich kenne die Geschichte, nämlich auch von Benny. Hm. Und die finde ich nämlich sehr gut. Und das war absolut richtig Entscheidung. Denn ich glaube, du hattest nicht die Reverser gezogen. Und
ich glaube, ja.
Und der Benny hat gedacht, du hast die Reverser vergessen und hat deswegen für dich die Reverser gezogen, was die absolut richtige Maßnahme ist, weil es nämlich nicht abgesprochen war mit dem Go-Around, dass der Pilot Monitoring da die Reverser zieht, weil das unheimlich wichtig ist, weil zwei Sekunden nach Touchdown gehen die halt in den Ground Idle und dann brauchen die ewig, bis sie wieder abgespult sind. Und dann hat der Benny gesagt, nee, Go-Around können wir nicht mehr machen, denn das ist das Kriterium, Reverser waren schon gezogen.
So war es, genau, stimmt. Das hatte ich schon wieder verdrängt.
Ja, ja, ich weiß, genau. Ich habe euch vorher interviewt.
Und das fand ich spannend, weil ich gemerkt habe, ich war schon kurz überfordert.
Ja.
In dem Moment, weil ich halt wahrscheinlich, ich war nicht auf der Wiese. Ne? Es war noch Bahn, aber ich dachte, schick ist es nicht. So. Und habe einfach zu lange überlegt, ob ich durchstarte.
Ja, und das ist eine super geile Sache. Und auch schön, wie ihr das gelöst habt, zumindest von dem, was ich gehört habe. Finde ich total spannend.
Und das klappt, ich glaube, sowas geht nur, wenn man vorher Dinge in der Art geübt hat. Also wir haben nicht genau das geübt. Aber ich habe mit Benny schon irgendwie Starts geübt zu zweit. Wir haben ein SOP aufgesetzt, wo du rauslesen kannst, halt wer wann was tut. Und
ihr habt eure eigene SOP als PDF-Dokument aufgesetzt.
Genau. Und allein das Beschäftigen damit hilft natürlich auch.
Na klar, wer schreibt, der bleibt.
Ja, weil du weißt sonst gar nicht, was du machst. Also oder was wer wann macht. Geht bestimmt auch, ist halt der Anspruch, den man hat. Und ich fand das cool mit Benny, das so professionell wie möglich zu machen. Der Instruktor fand das auch toll und die beste Geschichte war ja am Schluss.
Und ich glaube, wir könnten sogar überlegen, ob wir da jetzt einen zweiten Teil draus machen.
Dann sage ich mal, freut euch auf den zweiten Teil.
Von unserer Simulator-Geschichte hierbei
Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken.
Ciao.